Dieser Podcast wird präsentiert von Twernbold Reisen, Ihre Nummer 1 für Veloferien mit E-Bike und E-Mountainbike.
Heute in Starlink hat Amerika und Elon Musk natürlich ein System aufgebaut, das sehr gut ist. Europa wird ein eigenes System aufbauen. Es wird keine Kopie von Starlink werden. Das sollen wir auch nicht machen. Wenn wir das machen würden, dann werden wir niemals aufholen können.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von NZZ Weekend, dem wöchentlichen Podcast der NZZ am Sonntag. Mein Name ist Beat Balzli und ich bin der Chefredakteur der NZZ am Sonntag. Seit kurzem läuft in der Finanzwelt die größte Wette auf den Weltraum. Der Börsengang von SpaceX lässt die Menschheit von Rechenzentren im Orbit und der Reise zum Mars träumen. Der Gründer Elon Musk steigt damit zum ersten Billionär in der Geschichte auf und zu einem der wichtigsten Player im galaktischen Machtkampf. Großmächte wie USA, Russland, Indien und China wollen den Weltraum kommerziell und militärisch beherrschen. Europa könnte in diesem Rennen den Anschluss verlieren, womit wir bei meinem heutigen Gast wären. Er wird in einem Tiroler Bergdorf geboren, hat keine Lust, Bauer zu werden, träumt stattdessen vom Weltall, bewirbt sich als Astronaut und macht dann doch am Boden Karriere. Josef Aschbacher ist seit 2021 der Generaldirektor der Europäischen Weltraumorganisation ESA. Schön, dass Sie heute bei mir sind.
Herzlichen Dank, Herr Balzli, und schön, dass ich bei Ihnen sein kann.
Herr Aschbacher, bevor wir uns in die Schwerelosigkeit begeben und Sie mir am Ende dieses Podcasts Ihren größten Traum verraten, interessieren mich mal Ihre persönlichen Finanzen. Sind Sie ein mutiger Anleger?
Ich bin mutig im Leben. Man muss immer Risiko eingehen, im Beruf genauso wie im privaten Leben. Ich habe nicht sehr viel Geld zum Anlegen, leider. Aber das wenige Geld, das ich habe, das kann schon gemischt angelegt werden mit einem Teil Risiko und einem Teil sehr sicher.
Okay, gut. Sie haben wenig Geld. Das war jetzt irgendeine Botschaft für irgendeinen Verwaltungsrat, damit Sie ein höheres Salär bekommen. Also ein bisschen riskant sind Sie schon beim Anlegen. Was war denn in Ihrem Leben die bislang riskanteste Geldanlage?
Oh, ich habe nicht sehr viel Geld zum Anlegen, wie gesagt. Investiere das in relativ sichere, solide Investitionsmöglichkeiten, Immobilien in erster Linie. Das Betongeld, wie man so schön sagt, ist sicher angelegt und das wächst auch langsam, aber stetig.
Okay, also Sie setzen auf Betongold. Dann gehe ich recht mit der Annahme, dass Sie keine Aktien von SpaceX gekauft haben.
Habe ich nicht gekauft.
Und warum nicht? Das ist doch Ihre Aktie. Ich meine, das ist
ja, das ist richtig, aber ich sehe das auch zum Teil als Interessenskonflikt. Ich kenne den Markt natürlich sehr gut und prinzipiell investiere ich nicht in die Geschäfte oder in die Firmen, mit denen ich zu tun habe.
Also Sie wären ein Insider faktisch.
Das kann man vielleicht so sehen, ja.
Ich meine, die von Elon Musk gegründete Firma macht pro Quartal mehrere Milliarden Verlust. Die Aktie gilt als völlig überbewertet. Prompt befindet sich der Börsenkurs von SpaceX jetzt auf einer Achterbahnfahrt. Obwohl das alles so ein bisschen vorhersehbar war, haben sich die Anleger um das Papier gerissen. Können Sie diese Faszination verstehen? Ist es so diese pure Fortschrittsbegeisterung, dass Science Fiction endlich real wird?
Ja, ich will jetzt nicht den Aktienmarkt beurteilen und auch die Stimmung an der Börse, sondern was ich wirklich kommentieren will, ist, wie die Firma SpaceX, und es ist ja nicht nur die Firma SpaceX, die den IPO gemacht hat, es sind ja dreieinhalb oder fast vier Firmen zusammengeschlossen worden, inklusive künstliche Intelligenz und anderen Aktivitäten, auch ehemals Twitter. Das heißt, wenn ich mich auf SpaceX und den Raketen- und Weltraumaktivitäten fokussiere, das ist schon faszinierend, was hier gemacht wurde in den letzten 20 Jahren. Vor 20 Jahren war SpaceX ja ein Startup, hat relativ moderat und klein begonnen, hat innovative Lösungen angeboten, hat die Grenzen immer ausgelotet, was die Technologie betrifft, aber auch das Organisatorische und wie weit man insgesamt gehen kann. Und von der Leistung oder von dem, was in 20 Jahren als Weltraumsegment, also Raketen und Starlink im Speziellen entwickelt wurde, ist natürlich schon beeindruckend. Und genau aus dem Grund hat sich die Aktie oder die Firma auch so entwickelt, ist auch so bewertet worden, weil hier natürlich die Zukunft bewertet wird. Das heißt, wo geht das weiterhin? Was sind die weiteren Möglichkeiten? Ist das weiter ausbaufähig? Und das regt natürlich die Fantasie der Anleger an. Und das ist sicher das, was den Börsenkurs bestimmt hat.
Genau. Ich meine, das hat ja auch viel zu tun mit der Person Elon Musk. Haben Sie ihn mal persönlich kennengelernt?
Habe ich, ja.
Und was war so Ihr Eindruck? Wie würden Sie ihn beschreiben?
Er wird sehr viel beschrieben und ich habe mal ein Buch über ihn gelesen, als ich die Firma SpaceX damals besucht habe. Das war im Jahr 2017 und da wollte ich mich einfach über diese New Space-Welt informieren. Und wir waren auch in Hawthorne, in SpaceX, unter anderem diese Firma wirklich kennenzulernen. Damals war SpaceX ja noch viel kleiner und schon ein Star unter den Weltraumfirmen, aber sicher nicht in dem Ausmaß wie heute. Und ich muss sagen, das Konzept hat mich damals schon sehr beeindruckt mich immer noch. Aber ich kann mich noch sehr gut erinnern, wir sind in diese Firmenhalle gekommen, gerade außerhalb von Los Angeles in Hawthorne. Man kommt in diese riesige Halle und wir haben natürlich gewusst, dass hier wirklich die gesamte Rakete zusammengebaut wird. Also alle Teile vom Triebwerk bis zur ersten Stufe, zweite Stufe und so weiter wird alles dort zusammengebaut. Das heißt, alle Leute arbeiten miteinander. Es ist ein riesengroßer Raum. Und wenn einer ein Problem hat, das er lösen muss, dann geht er zu einem Nachbarn hin oder auf die Kaffeebar und das wird dort diskutiert und wird weitergearbeitet. Also diese Interaktion und auch diese Energie, die man hier gespürt hat und gesehen hat, das ist sicher beeindruckend und das ist sicher etwas, was nicht nur hängen geblieben ist, sondern auch die Entwicklung von SpaceX sicher charakterisiert hat. Sie sind nicht die einzigen Firmen, die das so machen. Ich kenne auch andere Firmen, auch in Amerika, auch in Europa, die ein ähnliches Konzept haben. Aber diese Schnelligkeit, Interaktion und dieser Druck, der hier ausgeübt wird, das ist sicher ganz bemerkenswert.
Und der den größten Druck ausübt, ist ja dann Elon Musk. Man hört ja ganz viele Geschichten über ihn. Aber Sie haben ja gesagt, Sie hätten ihn persönlich kennengelernt. Wie haben Sie ihn wahrgenommen bei diesem Treffen?
Sehr intellektuell. Er wird oft anders beschrieben, als er vielleicht wirklich ist. Also er ist wirklich ein sehr intellektueller Typ. Also wenn man irgendwas anspricht, ich habe ihn auch neulich in Davos getroffen. Er war ja in Davos dieses Jahr und er hat einen Vortrag gehalten über Weltraum, aber in erster Linie eigentlich über Rechenzentren im Weltraum. Und ich habe ihn darauf angesprochen und ich war eigentlich überrascht, dass er doch über die Fragen nachdenkt und reflektiert und dann eben seine Meinung dazu kundtut. Also es ist nicht so, dass hier schnelle Floskeln als Antwort gegeben werden, sondern da wird schon tiefgründig darüber nachgedacht und das finde ich gut. Ja.
Ja, ich meine, Sie bringen das Stichwort. Ich meine, diese ganze Aufregung um SpaceX hat ja nichts nur damit zu tun, dass er ein gefühlter Mars-Tourist ist, sondern es geht ja auch vor allem um diese fantastische Vision, die SpaceX verkauft, vom solargetriebenen Rechenzentrum für die künstliche Intelligenz, die sie hochschießen wollen. Darum meine Frage an Sie, wie realistisch ist dieser Plan überhaupt? Oder ist es nur Marketing im KI-Zeitalter?
Ja, die Frage wird gestellt. Sie sind nicht der Einzige, der diese Fragen stellt. Ich will auch nicht im Hinblick dessen, dass die Firma ja am Markt ist und wirklich auch von Kommentaren wie meinen auch den Kurs vielleicht weiter bestimmen wird.
Also Sie dürfen sehr, schon ehrlich sein.
Ich will sehr vorsichtig sein, um hier wirklich korrekt zu sein und nicht irgendwelche Kursschwankungen hervorzurufen, wenn man es so sagen kann. Wie realistisch ist das? Fragen Sie mich umgekehrt. Wenn Sie mir vor 20 Jahren die Frage gestellt hätten, wie realistisch ist es, dass jemand eine wiederverwertbare Rakete baut und 100 Mal pro Jahr startet, dann hätten sehr viele, ich wahrscheinlich inklusive, gesagt, das ist sehr schwer, sehr unrealistisch und sehr schwer wirklich zu bewerkstelligen. Wir kennen, was in den 20 Jahren passiert ist. Das heißt, hier müssen wir wirklich einen langen, großen Zeitraum uns vorstellen. Und wenn Sie von Rechenzentren oder Datenzentren im Weltraum sprechen, man muss da etwas differenzierter an diese Frage herangehen. Wir überlegen und wir machen auch Studien in der ESA, was heißt das, was würde das bedeuten, was sind die Herausforderungen, was müsste gemacht werden. Mhm. Und das Thema ist viel komplexer. Das beginnt zum Beispiel mit einfachen Zentren oder einfachen Möglichkeiten im Weltraum einfach Daten zu speichern. Das ist die einfachste Art, den Weltraum für Informationstechnologie zu nutzen. Die zweite oder die nächste Möglichkeit ist, im Weltraum durch die Satelliten bereits künstliche Intelligenz anzuwenden, Mustererkennung und dann im Weltraum bereits Vorentscheidungen zu treffen, um dann Informationen auf den Boden zu schicken, die dort gebraucht wird, schnell und bereits vorausgewertet. Die nächste Stufe dieser des Aufbaus ist dann sicher auch im Weltraum Rechenzentren zu installieren mit verschiedenen Möglichkeiten und in verschiedener Größe.
Welche Hürden muss man denn nehmen? Ich meine, da gibt es ja viele technische Hürden. Es gibt die Strahlung, es gibt das Latenzproblem, dass die Daten überhaupt wieder zurück auf die Erde kommen. Also das ist ja nicht so einfach zu lösen, oder?
Ja, es sind viele Hürden zu nehmen, das ist richtig. Wenn man die einzelnen Stufen abschätzt, also zum einen muss man natürlich die Infrastruktur in den Weltraum bringen. Wenn man von größerer Rechenleistung spricht, dann sind das relativ schwere und größere Einheiten. Also das heißt, es muss sehr viel Masse in den Weltraum transportiert werden. Das muss im Weltraum zusammengebaut werden. Wir nennen das In-Orbit Assembling, wo wir im Weltraum mit Robotern verschiedene Bauteile zueinander fügen. Die müssen abgestimmt werden und müssen im Weltraum dann aktiviert oder eingeschaltet werden. Die sind relativ groß, also es gibt hier verschiedene Größenordnungen oder verschiedene Vorstellungen, die man hier hat, aber wenn man an größere Rechenzentren denkt, dann sind das schon Ausdehnungen von Kilometern mal Kilometern und das muss im Weltraum aufgebaut, stabil gehalten werden und natürlich betrieben werden und das sind riesige Herausforderungen.
Und gewartet, ich meine, ich stelle mir dann vor, da müssen sie ja permanent irgendwelche Raketen hochschießen, weil da müssen ja auch Leute oder irgendwie muss das ja organisiert sein, das Ganze.
Ja, das muss gewartet werden, richtig. Das muss natürlich automatisch, also mit Robotern gewartet werden, nicht genau. Durch Leute. Also
Sie meinen, Astronauten werden da nichts zu tun haben.
Richtig, wir gehen nicht davon aus, dass hier Astronauten gebraucht werden, sondern das wird wirklich durch Roboter aufgebaut.
Wenn Sie das alles erzählen, habe ich natürlich schon schwer das Gefühl, dass Elon Musk ein bisschen geflunkert hat beim Börsengang, als er gesagt hat, das sei in 2 Jahren möglich. Ich meine, sein Konkurrent in Amazon-Gründer Jeff Bezos von Blue Origin spricht von 10 bis 20 Jahren. Wer hat mehr Recht von den beiden?
Ja, ich will diese Frage wirklich nicht beantworten, aber wirklich nicht.
Sie meinen, der Kurs bricht gleich zusammen von SpaceX, weil 2 Jahre ist doch komplett unrealistisch, oder?
Es ist eine große Herausforderung und ich sage es noch einmal, wenn Sie mich gefragt hätten, ob in 20 Jahren 100 Starts pro Jahr durchgeführt werden können, wir wissen, es sind mehr als 100 Starts derzeit, dann hätte das keiner für möglich gehalten. Also man darf das nicht unterschätzen und natürlich jetzt durch den Börsengang ist so viel Geld akquiriert worden und ist so viel Kapital zur Verfügung, das heißt, man kann hier wirklich sehr schnell auch aufbauen und sehr viel Energie reinstecken und das wird gemacht werden. Ich kann das nicht beurteilen, weil das ist ja nicht so sichtbar oder das ist ja nicht so evident. Das muss jetzt natürlich erst umgesetzt werden. Und ja, ich kann eigentlich nur das mit Interesse und Begeisterung beobachten. Alles Gute wünschen, dass das auch so funktioniert, wie es geplant ist.
Gut, Sie wollen sich nicht festlegen. Ich behaupte jetzt einfach mal, 2 Jahre, das werden Sie nicht schaffen. Bei SpaceX, da werden Sie mir nicht widersprechen, oder?
Ich will dazu kein Statement abgeben.
Okay, Sie sind wirklich vorsichtig. Ich meine, im Zeitalter der künstlichen Intelligenz sind ja Rechenzentren sind der nächste Flaschenhals, sind teilweise heute schon der Flaschenhals. Europa gerät heute schon am Boden gegenüber China und den USA ins Hintertreffen. Verlieren wir jetzt auch das KI-Rennen im Weltall?
Nee, so würde ich das nicht sehen. Erstens ist KI ja nicht nur im Weltraum, sondern findet in erster Linie nach wie vor auf dem Boden statt. Das heißt, hier muss natürlich Infrastruktur aufgebaut werden. Das sind sowohl die Hardware als auch die Software, also die Zentren, die Rechenzentren, die dann die ganzen künstlichen Intelligenzberechnungen durchführen. Es braucht die ChatGPTs oder die einzelnen Softwarefirmen, die das aufbauen. Wir haben in Europa eine Firma, die recht aktiv und recht stark ist, nennt sich Mistral. Und das muss sich erst herausentwickeln und muss erst aufgebaut werden. Und natürlich die Nutzer werden dann bestimmen, wie erfolgreich diese einzelnen Softwarelösungen sind. Weil es ist ja nichts anderes als Software, wenn wir von künstlicher Intelligenz sprechen, die natürlich sehr clever ist und sehr vielseitig ist. Das wird sich demnächst natürlich herausstellen. Natürlich, was man sieht, ist schon, dass gerade China und die Vereinigten Staaten sehr stark investieren in Zentren, in die Chipproduktion und auch in die Entwicklung der Software. Und das wird mit sehr starker Energie vorangetrieben. Europa ist auch gut, aber natürlich nicht vergleichbar mit zum Beispiel amerikanischen Zentren. Das ist ein Bereich, der nicht nur in der künstlichen Intelligenz zu beobachten ist, sondern auch in anderen Bereichen. Nehmen Sie die Verteidigung, nehmen Sie auch Weltraum, nehmen Sie viele andere Bereiche. Europa ist halt in vielen Bereichen nicht im gleichen Maße engagiert, gibt auch nicht die gleichen Summen an Mitteln aus und deshalb ist hier ein Unterschied zu sehen im Weltraum.
Genau, Europa kleckert. Haben Sie mal gesagt, Europa kleckert, statt dass es klotzt. Ich möchte noch schnell zum Weltraum zurück und zu den Rechenzentren, die da in den Orbit geschossen werden sollen. Am WEF in Davos haben Sie mir erzählt, dass die Europäer eigentlich schon mal so einen Prototypen entwickelt haben. Was hat es damit auf sich?
Ja, das war eine wirkliche Entwicklung, auf die ich sehr stolz bin. Ich war damals Direktor für Erdbeobachtung, noch ansässig in Frascati, unserem ESA-Zentrum außerhalb Roms. Ich habe damals meine eigenen Teams herausgefordert und habe gesagt, ich würde gern den nächsten Schritt gehen nach dem Aufbau des Copernicus-Programmes. Das Copernicus-Programm ist ja das weltgrößte Erdbeobachtungsprogramm, das wirklich Atmosphäre, Ozeane, Landoberflächen, Polargebiete ständig mit verschiedenen Sensoren vermisst. Und wir sammeln wahnsinnig große Datenmengen, um hier wirklich zu verstehen, wie das System Erde funktioniert. Und ich habe dann zu meinen Teams gesagt, ich will sehen, wie man diese Datenmengen nicht nur produziert und in die Welt schickt und damit viele Leute die Daten verwenden können, sondern wie man, ich sage mal, zwei Stufen in dieser Entwicklung weitergehen kann. Die eine ist die Entwicklung von digitalen Zwillingen, basierend auf den Daten, gekoppelt mit sogenannten Systemmodellen unseres Klima- oder Erdsystems. Natürlich benötigt das sehr große Rechenkapazitäten, um hier wirklich Vorhersagen machen zu können und diese digitalen Zwillinge einzusetzen, um sogenannte What-If-Szenarios, also was passiert, wenn Szenarien durchzurechnen, um zum Beispiel abschätzen zu können, was würde passieren, wenn wir mehr Abholzung machen würden, wie würde sich die Erde erwärmen, was würde das für den tropischen Regenwald heißen, was würde das für die Temperaturen, Wetter, Klima und so weiter bewerkstelligen. Der andere Schritt, um den nächsten Schritt zu gehen, ist wirklich nicht nur die Daten zu sammeln durch die Sensoren im Weltraum, sondern und dann auf den Boden zu schicken und dann am Boden zu verrechnen und weiter zu verarbeiten, sondern wirklich im Weltraum bereits Rechnungen durchzuführen. Eigentlich genau das, was ich vorhin angekündigt habe. Und da habe ich mein Team herausgefordert, kann man einen KI-Chip auf einen Satelliten geben, an einen Sensor gekoppelt, der eine Aufnahme der Erdoberfläche macht und dann im Weltraum Voranalysen treffen und dann die Daten runterschicken. Das war damals noch nicht gemacht, das war im Jahr 2017. Wir haben dann wirklich den ersten AI-Chip, also künstliche Intelligenz-Chip, gekauft, eigentlich vom Markt. $70 hat der gekostet.
Okay, das war günstig noch.
Das war wirklich günstig. Wir haben auch kleine Satelliten verwendet, um das zu testen. Also es war ein Technologiedemonstrator, um zu sehen, ob man sowas machen kann. Meine eigenen Ingenieure in der ESA haben damals gesagt, das ist zu riskant, wir sollen das nicht machen. Der Chip wird nicht funktionieren, der wird die Strahlung nicht überstehen, es wird thermische Probleme geben oder auch andere Probleme und haben mir wirklich davon abgeraten, das zu tun. Ich habe gesagt, nein, ich will die Grenzen austesten und wir machen das ganz einfach. Und auch wenn es nicht funktioniert, wird das sicher sehr viel Neues an Erkenntnis bringen. Vielleicht funktioniert es das nächste oder übernächste Mal, um dann sowas weiterzuentwickeln. Gott sei Dank hat das Experiment funktioniert. Das war wirklich der erste künstliche Intelligenz-Chip, der im Weltraum geflogen ist, gekoppelt an einen Sensor, einen Erdbeobachtungssensor und der dann im Weltraum sozusagen Analysen durchgeführt hat.
Also die Europäer haben es erfunden, aber die Amerikaner machen das Geld damit.
Ja, die sowieso. Europäer haben es erfunden, ganz richtig. Das wird jetzt massenweise weltweit verwendet und nicht nur in Amerika, auch in Europa, auch in China, auch in anderen Ländern. Aber ja, es ist richtig und das ist nicht das erste Mal, Sie sagen das ganz richtig, dass Europa die Innovation vorantreibt und oft es dazu führt, dass andere dann das Geschäft draus machen.
Genau, darum meine Frage. Ich meine, Sie haben jetzt so ein Bonsai-Rechenzentrum erfunden 2017, das Sie da in Orbit geschickt haben. Glauben Sie denn, dass es eine europäische Beteiligung an so kommerziell genutzten orbitalen Rechenzentren geben wird? Also, dass man auch in so Großprojekte einsteigt von Seiten Europa?
Europa arbeitet ganz sicher daran, bereits und wird sicher daran arbeiten. Aber es ist ja nicht so, dass es hier ein großes Rechenzentrum irgendwo im Weltall am Punkt XY gibt, sondern es werden ja viele Kapazitäten aufgebaut werden.
Genau.
Die Kapazität, die die sehr wahrscheinlichste ist und mir auch die strategisch wichtigste vorkommt, wird genau die sein, die ich vorhin beschrieben habe, dass wir in Zukunft Satelliten mit KI-Sensoren ausstatten, um im Orbit zu bestimmen oder zu analysieren, was gesucht wird. Ich nehme das Beispiel Waldbrand. Wenn wir einen Sensor haben, der Infrarottemperaturen misst und dann wird im Weltraum erkannt, hier ist ein Waldbrand, der am Entstehen ist, wo Zeit ja eine ganz wichtige Rolle spielt, dann kann man sofort vom Satelliten aus ein Signal auf den Boden schicken zu einer Feuerwehrstelle oder zu einer Einsatzstelle, wo dann natürlich sofort Maßnahmen ergriffen werden können, statt, wie wir es bisher gemacht haben, die Daten runterzuschicken über eine Bodenstation, dann weiterzuleiten in ein Datenzentrum, dort auszuwerten und dann vielleicht ein oder zwei Stunden später ein Signal an die Feuerwehr zu schicken. Das heißt, wenn man das direkt machen kann, dann hat man natürlich sehr viel gewonnen. Und das ist sicher für mich die Zukunft, die offensichtlichste ist, wo man wirklich sehr intelligent die Intelligenz im Weltraum auch intelligent einsetzen kann und wirklich sofort umsetzen kann, um hier Bedürfnisse am Boden sehr schnell befriedigen zu können.
Ja. Ich meine, diese riesigen KI-Zentren, von denen Elon Musk spricht, die sind ja noch Science Fiction. Aber daneben gibt es noch seinen Raketenbereich, aber es gibt vor allem dieses hochprofitable Satellitengeschäft von SpaceX, Starlink genannt, und mit dem ist er bereits heute real ein Machtfaktor, der den Europäern ja ziemlich zu schaffen macht. Ich meine, mit Galileo gibt es ein sehr genaues Navigationssystem, oder? Das ist sogar besser als das amerikanische GPS. Und mit Copernicus, Sie haben es vorher erwähnt, existiert zudem ein ausgereiftes Erdbeobachtungssystem. Aber im Bereich digitale Kommunikation, oder? Also Internet, Daten etc., steht Europa nahezu nackt da. Selbst die Ukrainer müssen im Krieg Starlink von Elon Musk verwenden. Ich meine, das europäische Konkurrenzprodukt Iris 2, heißt es ja, ist jetzt erst im Aufbau. Man ist digital also noch völlig unsouverän. Wie konnte eigentlich der alte Kontinent derart ins Hintertreffen geraten? Haben Sie sich das mal erklären können?
Okay, ich bekomme sehr oft die Frage, gerade im Hinblick auf den Börsengang von SpaceX, dass Amerika das Paradies ist und alles möglich ist. In Europa passiert gar nichts, sondern Europa ist im Hintertreffen. Das ist nicht korrekt.
Die sind im Hintertreffen. Also meine Starlink
ist vor. Lassen Sie mich erklären. Es gibt einige Bereiche, Sie haben Starlink erwähnt und ich werde das noch einmal leicht korrigieren müssen, was Sie vorhin gesagt haben.
Ich bin gespannt.
Ist nicht so, dass IRIS² die einzige europäische Antwort darauf ist. Wir haben bereits ein System, das im Orbit ist, das nennt sich OneWeb, hat etwa 600 Satelliten im Weltraum und wird bereits verwendet, auch in der Ukraine und in anderen Ländern, um hier genau das anzubieten, was auch Elon Musk anbietet, also sprich Starlink anbietet, nämlich Kommunikation aus dem Weltraum. Mit weniger Satelliten,
viel
geringerer Kapazität, aber es wird das gleiche System angeboten und es wird auch verwendet, zum Beispiel in der Ukraine. Aber lassen Sie mich zurückkommen auf den Unterschied zwischen Amerika und Europa. Und das muss man wirklich in Kontext setzen. In Amerika wird von öffentlicher Seite etwa 6-mal so viel Geld ausgegeben wie in Europa. Wenn man die Finanzierung der NASA, der Space Force addiert und vergleicht mit der ESA, mit nationalen Ausgaben, mit der Europäischen Kommission, dann ist hier ein Faktor von 6. Wenn ein Faktor von 6 existiert oder Europa ein Sechstel des Geldes ausgibt, dann können sich natürlich Firmen nicht so entwickeln wie in Amerika, weil einfach nicht so viel Geld am Markt ist. Das ist einmal die Ausgangslage und deshalb kann man auch nicht Äpfel mit Birnen oder Äpfel mit Kirschen vergleichen, weil es einfach eine andere Dimension ist. Trotzdem, dass Amerika so viel mehr Geld ausgibt oder Europa so viel weniger, hat Europa weltführende Programme im Weltraum. Ich habe vorhin Copernicus erwähnt. Copernicus ist das weltführende Programm der Erdbeobachtung. Es gibt kein Land, auch nicht Amerika, auch nicht China, auch nicht Japan oder Indien oder andere Länder, kein Land, das so ein kohärentes, komplexes System aufgebaut hat, über 20 Jahre mittlerweile, mehr als 20 Jahre, das den Planeten Erde mit so viel Messinstrumenten überwacht und deshalb die Daten liefert. Wir liefern derzeit täglich 53 Terabyte an Tagen an die Welt, an Copernicus-Daten. Und das ist wirklich, da gibt es nichts Vergleichbares. Sie haben selber Galileo erwähnt. Europa hat wiederum mit etwa 15 Jahren Verspätung, nachdem GPS ja schon 15 Jahre im Markt war, hat Europa entschieden, das war in den 90er Jahren, wir brauchen ein eigenes Navigationssystem aus dem Weltraum, hat Galileo beschlossen und aufgebaut. Heute, 30 Jahre später, auch mit Dank Schweizer Technologie, die Schweizer Uhren sind nicht nur am Handgelenk fantastisch, sondern auch im Weltraum die präzisesten, die es derzeit am Markt gibt. Dank dieser Technologie und Innovationskraft, die Europa hat, haben wir heute ein Navigationssystem basierend auf Satelliten, das das genaueste und das beste System weltweit ist.
Herr Aussprache, Sie haben
alles. Ja. Nee, lassen Sie mich fertiger. Was ich damit sagen will, ist, dass Europa manchmal etwas später beginnt, etwas aufzubauen. 15 Jahre in Copernicus, 15 Jahre in Galileo. Aber irgendwann schafft es Europa, ein Weltstandardsystem aufzubauen. Und genau das haben wir gemacht. Ich könnte noch andere Beispiele erwähnen, aber das sind die zwei sichtbarsten. Ja, heute in Starlink hat Amerika und Elon Musk natürlich ein System aufgebaut, das sehr gut ist und sehr viele Satelliten hat und sehr gute Service anbietet. Europa wird ein eigenes System aufbauen.
Wann ist man auf der Augenhöhe mit Starlink?
Es wird keine Kopie von Starlink werden. Das sollen wir auch nicht machen, weil wenn wir das machen würden, dann werden wir niemals aufholen können, weil natürlich Starlink seit 2016 etwa aufgebaut wird und deshalb einen Vorsprung von 10 Jahren hat. Das heißt, wir müssen durch Innovation ein System aufbauen, das gewisse Charakteristiken hat, die einfach einen Schritt schneller sind oder einen Schritt höher sind und deshalb ein System aufbauen. Und das wird sicher optische Kommunikation sein, das wird sicher die Verschlüsselung sein, Quantum-Kommunikation als Stichwort, wo wir sehr stark investieren, wo wir auch technologisch eine Führerschaft haben weltweit. Und das werden wir weiter ausbauen und das werden wir umsetzen in ein zukünftiges Secure Connectivity System, nämlich ein System, das Kommunikation aus dem Weltraum anbietet, sicher und natürlich verschlüsselt. Das heißt, wir arbeiten auch an solchen Lösungen mit anderen Innovationen und wir werden ganz sicher eine sehr potente, sehr kräftige Kommunikation aus dem Weltraum beistellen.
Das heißt aber konkurrenzfähig mit Starlink, ich habe das jetzt begriffen, man kopiert nicht, aber man will ja irgendwie konkurrenzfähig sein, ist man dann so in 3-4 Jahren oder was ist das Ziel?
Das wird nicht möglich sein, weil ein System aufzubauen natürlich einige Jahre dauert. Sie haben Starlink erwähnt, auch Starlink hat vor 10 Jahren begonnen und ist jetzt natürlich ein sehr leistungsfähiges System. Auch unser System, das wir wirklich als Referenz oder Antwort auf Starlink aufbauen, nicht um es zu kopieren, sondern um die europäische Lösung dafür zu definieren, IRIS² wird einige Jahre brauchen, bis es aufgebaut wird. Die Verantwortung bei IRIS² liegt bei der Europäischen Kommission und der Kommissar Kubilius hat neulich gesagt, dass er das System 2029 in erster Version aufbauen will und 2030 operationell haben will. Das heißt, das ist relativ zügig, wie wir daran arbeiten und das muss jetzt sehr schnell und stark aufgebaut werden.
Wir sind gleich zurück.
Velo-Enthusiasten kommen bei Twernbold ebenso auf Touren wie gemütliche Genussfahrer. Auf verschiedenen E-Bike-Reisen kurven sie durch Europa und erleben Inseln, Berge und Landschaften auf die bequeme Tour. Alle Strecken sind rekognosziert und kompetente Guides, Top-Meetbikes und der Begleitbus von Twernbold sind immer dabei. Twernbold-Reisen, die Nummer 1 für Veloreisen mit Schub.
Die Europäer haben ja lange Zeit den Amerikanern vieles delegiert. Man hat auch vertraut auf diese transatlantische Freundschaft. Das ist so ein bisschen durch inzwischen. Und man merkt auch, dass die Europäer gerade in dem Geschäft, über das wir jetzt reden, so ein bisschen die Ellbogen ausfahren, oder? Die EU-Kommission hat nämlich jetzt ab 2027 neue Satellitenfrequenzen ausgeschrieben. Und neu soll ein Drittel davon IRIS² bekommen und Starlink und Amazon nur noch ein Drittel. Eine klare Kriegserklärung, oder?
Das ist keine Kriegserklärung. Man darf nicht vergessen, dass diese Frequenz Europa zugesprochen wurde. Und Europa hat, das heißt, die Europäische Kommission verwaltet ja diese Frequenz, die von der ITU zugesprochen wurde. Und das ist der Vorschlag der Europäischen Kommission.
Aber Elon Musk hat das genauso verstanden als Kriegserklärung und hat sich auch schon beschwert. Muss Europa jetzt mit einer Retourkutsche aus den USA rechnen?
Das will ich nicht beurteilen und das sind politische wahrscheinlich Fragen oder welche Dimension auch immer hier hinzukommt, aber dieses Frequenzrecht, ich wiederhole es nochmal, das 2027 ausläuft, ist ein Frequenzrecht der Europäischen Kommission oder Europas und die Europäische Kommission vertritt das für Europa. Es unterliegt deshalb der Europäischen Kommission zu bestimmen, wie sie dieses Frequenzrecht, das sie derzeit besitzen oder das sie bekommen, wie sie das weiterverwenden werden.
Nein, das ist klar, das das ist völlig autonom. Aber wie gesagt, es kommt bei Musk nicht gut an. Man rechnet ja dann immer damit, okay, da kommt eine Retourkutsche. Jetzt beginnen die USA schon, die Europäer teilweise auszusperren, bei gewissen KI-Dienstleistern. Was mich mal wundern nehmen würde, wie zeigt sich eigentlich diese geopolitische, nennen wir es Eiszeit, zwischen den USA und Europa in Ihrem täglichen Geschäft mit den Amerikanern? Spüren Sie den Trump-Effekt?
Lassen Sie mich das wieder in den Kontext setzen und ich werde Ihnen dann auf den Effekt Antwort geben, den Sie angesprochen haben. Das Budget der ESA, derzeit haben wir 8,3 Milliarden als Jahresbudget, zu 95% oder zu mehr als 90% sind es Programme und Projekte, die wir autonom für Europa mit europäischer Industrie durchführen. Ein kleiner Teil unseres Budgets betrifft Programme und Projekte, die wir gemeinsam mit Amerika durchführen, andere mit Japan, andere mit anderen Ländern. Aber Amerika ist ein wichtiger Partner in der Exploration. Und gerade in der Exploration, um Astronauten in den Weltraum zu bringen oder um den Mond zu erkunden und den Mond sowohl mit Robotern als auch mit Astronauten zu erkundigen. Wenn es darum geht, und Sie sprechen sicher das Artemis-Programm an, Astronauten auf den Mond zu bringen, was heute ja sowohl von China als auch von Amerika im Wettbewerb angestrebt wird, dann hat Europa keine eigene Kapazität. Das heißt, heute kann Europa nicht Astronauten mit eigenen Mitteln in den Weltraum bringen. Ob das der Low Earth Orbit ist, also sprich der Orbit um die Erde herum oder irgendwann der Mond, das hat Europa heute nicht. Heute können nur drei Länder Astronauten in den Weltraum bringen. Das ist Russland, das ist China und das ist Amerika. Und das ist genau der Punkt, den ich heute auch meinen Mitgliedsländern und den Entscheidungsträgern diskutiere. Ist das ein Zustand Europas, der zufriedenstellend ist? Soll dieser Zustand geändert werden? Und wenn ja, was muss erreicht werden? Und wir haben wirklich sehr...
Weil Sie Angst haben, dass der Trump-Effekt kommt oder weil Sie Angst haben, dass Sie mit dieser Abhängigkeit, die Sie ja haben, dass Sie da Gefahr laufen, nicht mehr operativ zu sein, oder?
Ganz richtig. Und zwar wollen wir natürlich sicherstellen, dass wir in gewissen strategischen Bereichen unsere Autonomie verstärken. Und ich sage nicht, ganz bewusst nicht, dass wir 100% autonom werden, weil 100% Autonomie wird es niemals geben, auch nicht für Amerika, das ja auch Abhängigkeiten von Europa zum Beispiel hat. Das heißt, wir wollen autonomer werden, wir wollen stärker werden und deshalb mehr Infrastruktur, mehr Weltraumtechnologie aufbauen, entwickeln, um diese Autonomie zu erhöhen. Und das ist genau das, was wir heute diskutieren. Meine Mitgliedsländer haben mir ein ganz starkes Mandat gegeben in der Ministerratskonferenz im November in Bremen, wo ganz starke finanzielle Zeichnungen durchgeführt wurden. Wir haben 31% mehr Budget bekommen als vor 3 Jahren. Wir haben diese Ministerratskonferenz alle 3 Jahre.
Genau.
Wir haben ein ganz starkes Mandat bekommen, auch Autonomie zu verstärken, auch im Sicherheits- und Verteidigungsbereich.
Dazu kommen wir noch, Herr Aschbacher. Lassen Sie uns noch mal bei den USA bleiben, bei diesem Artemis-Programm. Das ist ja ziemlich spannend. Merken Sie es denn im Daily Business, im Artemis-Programm, dass die politischen Verhältnisse sich in den USA geändert haben? Oder ist es Business as usual in der Zusammenarbeit?
Nee, es ist sicher so, dass sich die Zusammenarbeit geändert hat, nicht nur für Europa, auch für Japan, für Kanada, für die Vereinigten Arabischen Emirate, die sich zum Beispiel am Gateway beteiligt haben. Der Gateway ist diese Station, die ja geplant war als Teil der Artemis-Architektur um den Mond herum, um sozusagen eine Zwischenstation zu haben, bevor die Astronauten auf den Mond kommen, also am Mond landen und dann dort Arbeiten durchführen. Das heißt, dieses Gateway wurde mittlerweile pausiert von der NASA, also sprich von Amerika. Und wir sind ein Partner, Europa, aber auch, wie gesagt, Japan, Kanada und die Vereinigten Arabischen Emirate. Wir sind ein Partner dieses Gateway. Und ja, wir haben hier natürlich durch diese Pausierung, ist nicht gestrichen, es ist pausiert, aber durch diese Pausierung haben wir natürlich unsere Programmentwicklungen modifizieren müssen oder wir sind gerade dabei, das zu tun. Und genau das ist der Anlass der Diskussion. Genau das ist der Grund, warum meine Mitgliedsländer sagen, wir müssen autonomer werden, wir müssen stärker werden, um eben solche Situationen in Zukunft verhindern zu können.
Welche konkrete Rolle spielen die Europäer denn jetzt im Artemis-Programm, mit dem man ja dann irgendwann auf dem Mond siedeln will eigentlich?
Wir spielen eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und hier ist die umgekehrte Abhängigkeit gegeben, wo die NASA von der ESA abhängig ist, um Astronauten auf den Mond zu bringen. Wir liefern das sogenannte European Service Modul. Das ist das Modul, das Orion, die Orion-Kapsel antreibt, also mit Energie versorgt, mit Wasserstoff, Sauerstoff und auch die Temperatur reguliert und deshalb sicherstellt, dass die Astronauten in der Kapsel erstens angetrieben werden, wieder sicher zurückkommen, aber auch die Lebensbedingungen in der Kapsel werden durch dieses Servicemodul geregelt. Das heißt, hier hat die NASA beschlossen, schon vor mehr als 10 Jahren, dass sie Technologie aus Europa einbauen, um Astronauten auf den Mond zu bringen. Das heißt, hier spielen wir eine ganz, ganz wichtige Rolle.
Jetzt sollen ja ab 2032 Menschen dauerhaft auf dem Mond leben. Von da soll es dann weitergehen Richtung Mars. Das klingt doch schwer nach Science Fiction. Wie würden Sie einem Laien erklären, wie das funktionieren soll? Da?
Ja, das klingt vielleicht heute nach Science Fiction, aber in 10 Jahren wird man sehr viele Bilder davon sehen, wie Astronauten wirklich auf dem Mond arbeiten, Roboter am Mond aktiv sind und eine Infrastruktur aufgebaut wird. Man muss sich das etwas bildlich vorstellen. Es wird natürlich am Anfang notwendig sein, dort Energie aufzubauen, eine Energiestation, auch Kommunikationseinheiten aufzubauen, Navigationssysteme aufzubauen und eine grundlegende Infrastruktur, das heißt ein Habitat, wo Astronauten leben können und schlafen können und ihre Arbeiten durchführen können. Das heißt, das wird schrittweise gehen. Es wird ein Habitat nach dem anderen aufgebaut werden, aber es wird dann wirklich sukzessive so sein, dass man die Ressourcen auf dem Mond verwendet, um maximal natürlich dort die Ressourcen zu verwenden und das System, das Ökosystem weiter aufbaut. Das wird natürlich Zeit dauern, das wird Energie brauchen, das wird Aufwand benötigen, aber das wird sich über das nächste Jahrzehnt sukzessive aufbauen. Natürlich am Anfang ist es eine Mischung aus Robotern und Astronauten. Die Astronauten werden natürlich nicht ständig am Mond sein, sondern für Perioden von einigen Wochen dort sein, wieder zurückkommen, während Roboter weiterarbeiten. Also das ist sicher sehr interaktiv, auch zum Teil vielleicht schwer vorzustellen, weil das muss ja alles erst entwickelt werden und das ist ja auch das Schöne an der Forschung, dass man nicht alles weiß und vorhersagen kann, dass man eben Neues auch entdeckt. Man wird auch entdecken, was es an Bodenschätzen am Mond gibt. Wir haben gewisse Erwartungen und Vorstellungen. Der Mond ist ja ein...
Zum Beispiel?
Ja, es gibt wahrscheinlich die ähnliche Bodenschätze wie auf der Erde. Der Mond ist ja von der Erde abgespalten worden durch einen sehr starken Asteroideneinschlag vor Milliarden von Jahren. Das heißt, er ist eigentlich ein Teil Erde, aber unter ganz anderen Bedingungen über die Zeit hin verändert worden oder auch weniger verändert worden. Hat keine Atmosphäre, hat aber sicher auch Bodenschätze unter dem Regolith, also unter dem Mondstaub, den man natürlich an der Oberfläche sieht. Das heißt, man muss erkunden, was es an Bodenschätzen gibt. Wir haben Vermutungen, dass es seltene Erden gibt, dass es natürlich Wasser gibt, gerade am Südpol. Das Wasser ist absolut wichtig, um daraus Treibstoff, auch Sauerstoff abzuspalten und herzustellen. Es gibt Regolith. Der Regolith könnte als Baustein dienen, um wirklich Gebäude, Infrastruktur aufzubauen. Wir haben das im Labor bei uns bereits getestet in der ESA, wie man dieses Regolithgestein oder dieses Mondgestein weiter...
Also das ist dann der Backstein für die Häuser.
Ja, das ist Backstein.
Um das jetzt mal ganz simpel zu formulieren.
Ja, so kann man es vielleicht formulieren. Ja, aber das ist wirklich die elementaren Bausteine, die wir hier kreieren, um die Infrastruktur Stück für Stück aufzubauen.
Okay, das ist wirklich Science Fiction für Fortgeschrittene. Ich meine, meine Begeisterung für den Weltraum, den habe ich mir als Kind mit sehr schlecht gemachten Science Fiction Filmen im Stil von Raumschiff Enterprise antrainiert, fremde Planeten aus Karton, Plastiklaser und Scotty, der alle hochbeamt. Wie kam eigentlich der galaktische Virus zu Ihnen ins Tiroler Bergdorf?
Ja, das ist eine schöne Frage, eine gute Frage. Und zwar, wie Sie wissen, hat natürlich das Apollo-Programm sehr viele Leute begeistert. Und ich bin auch eines dieser Apollo-Programm-infizierten
Kinder.
Kinder, ganz richtig. Ich war damals ein Kind von 7 Jahren. Damals sind die ersten, ist Neil Armstrong auf dem Mond gelandet mit Buzz Aldrin und ich habe als 7-jähriges Kind auf dem Bauernhof miterlebt, dass sowas passiert. Ich konnte mir das nicht vorstellen. Wie kann das sein? Als Kind stellt man sich den Mond ja ganz anders vor. Man sagt gute Nacht am Abend, bevor man einschläft und träumt davon und werden Geschichten erzählt. Und plötzlich schaut man auf den Mond hinauf und sieht, dass da oben jemand spaziert, dass da oben jemand geht. Und ich konnte das nicht verstehen. Und deshalb habe ich wirklich meinen Eltern Löcher in den Bauch gefragt, wie kann das funktionieren, dass da jemand hochkommt? Wie schaut eine Rakete aus? Wie kann man wieder landen und sicher zurückkommen? Meine Eltern sind sehr, sehr liebe Leute, aber eben Bauern. Und die haben mir
aber keine Raketenwissenschaftler.
Keine Raketenwissenschaftler und haben mir auch nicht erklären können, wie das funktioniert. Und irgendwann, glaube ich, war es ihnen zu viel. Und haben sie mir dann ein Buch gegeben, ein populärwissenschaftliches Buch. Und gesagt, so, lies einmal da drin, da steht alles drin. Und da steht die Erklärung drin, für wie das funktioniert. Und ich muss sagen, dieses Buch, ich habe das noch bildlich vor meinen Augen, das war ein populäres Buch.
Das war Ihre Bibel, die erste Bibel.
Das war meine Bibel im Alter von 7 Jahren, die ich wirklich in- und auswendig gelernt habe und ich glaube 10-mal oder 20-mal gelesen habe. Es waren ein paar Grafiken drin, ich kann mich noch gut daran erinnern. Also das war wirklich das, was ich aufgesaugt habe. Ich habe es immer noch nicht verstanden, aber ich habe es zumindest gelesen und wollte mehr und mehr verstehen und mehr daraus lernen.
Wie muss ich mir Ihre Kindheit oben vorstellen? Ich meine, der ehemalige NASA-Forschungschef Thomas Thurbuchen ist auch in einem kleinen Dorf am Berg aufgewachsen. Er saß regelmäßig auf dem Dach des Elternhauses und träumte sich in den Sternenhimmel weg. Das hat er mir mal im Podcast erzählt. War das bei Ihnen auch ein bisschen so?
Ja, es war schon so. Übrigens, Thomas Thurbuchen, ich kenne ihn sehr gut, ein sehr guter Freund. Ich schätze ihn sehr und wir tauschen uns immer sehr, sehr gut aus. Das ist wirklich immer ein Vergnügen. Aber sehr ähnlich. Ich komme auch von einem Bauernhof und es ist wirklich so, ich kann mich nicht noch erinnern, ich war damals 7 Jahre und ich musste dann, als ich als Kind herangewachsen wurde und 12, 13 Jahre alt war, musste eine Entscheidung getroffen werden, ob ich als ältester Sohn eines Bauernhofes den Bauernhof übernehme. Wir waren 6 Kinder, oder ob ich eben nicht den Bauernhof übernehme und das heißt wegziehe vom Bauernhof. Und das war gar nicht so trivial, weil um weiter studieren zu können, musste ich in ein Realgymnasium gehen, weil ich ja die 4 Jahre Hauptschule nach der Volksschule gemacht habe. Das heißt, ich musste aus dem Elternhaus wegziehen und nach Innsbruck übersiedeln und habe damals im Alter von 12 Jahren meinen Eltern gesagt, ich will von zu Hause wegziehen, ich will nicht Landwirt, ich will nicht Bauer werden, ich will studieren und will, ja, muss deshalb übersiedeln und so weiter. Und das kann ich
Ihnen
sagen.
Wie laut war der Streit? Oder wie laut?
Oh, das war keine einfache Diskussion. Ich muss mich selber heute noch bewundern, dass ich damals im Alter von 12 Jahren diese
so hart geblieben sind.
Konsequenz hatte und so hart geblieben bin und so zielstrebig war, um das wirklich durchzuziehen. Und das ist sicher etwas, was mich, glaube ich, sehr geprägt hat und immer noch ein wichtiges Merkmal ist, wenn man sich ein Ziel vor Augen setzt, dann will man das erreichen.
Also was hat Ihr Vater gesagt? Spinnst du?
Mein Vater wollte gar nichts davon wissen. Ja, spinnst du? Das hat er sicher so ausgedrückt. Er hat gesagt, das ist nicht akzeptabel, das kann nicht passieren. Ich bin der älteste Sohn, ich muss Bauer werden. Und das war eigentlich keine Diskussion. Es hat mir dann mein Klassenvorstand der Hauptschule geholfen, der damals auch mitbekommen hat, wo es darum gegangen ist, was wird der Berufsweg sein, hat dann gesagt, also du kannst nicht Bauer werden, ich werde das nicht zulassen, ich rufe deine Eltern zu mir und werde mit ihnen diskutieren, was denn gemacht werden soll. Der hat das dann auch gemacht, ich kann mich noch an den Namen erinnern, Trockenbacher war sein Name, und der hat sie in die Schule gerufen, das ist das erste Mal, dass sie in die Schule gekommen sind, weil es ja keinen Bedarf gab, ich war immer sehr gut in der Schule, hat mit ihnen gesprochen, ich war nicht dabei, aber soweit ich das nachher erfahren habe, war das ein sehr tiefes Gespräch, ein sehr wichtiges Gespräch.
Es hat gewirkt.
Und es hat gewirkt und es hat mitgeholfen, dass ich dann die Möglichkeit hatte, in ein Internat zu übersiedeln nach Innsbruck und dort das Gymnasium zu machen und dann nachher zu studieren.
Was lernt man eigentlich in der Kindheit als Sohn eines Bergbauern für die Karriere? Auf dem Boden bleiben und nicht abheben?
Das ganz sicher. Was man auch lernt und ist, dass man als Kind oder als Mensch einfach immer anpacken muss, dass man arbeiten muss, dass man sehr früh eingeteilt wird. Im Alter von 4 Jahren beginnt man bereits am Hof mitzuarbeiten, im Stall, am Feld, wo auch immer. Das heißt, für mich war Arbeiten ganz selbstverständlich. Das war keine Diskussion, soll ich was tun oder nicht tun. Man wurde einfach gefragt, was zu tun, und man tat es einfach. Und das ist heute immer noch so. Wenn ich Arbeit sehe, die gemacht werden muss, dann mache ich sie einfach. Da gibt es keine Diskussion, ob das jetzt notwendig ist oder ob gerade Urlaubstag ist oder nicht. Es wird einfach erledigt, weil es einfach wichtig ist.
Okay, Sie treiben Ihr Umfeld im Beruf zum Wahnsinn, weil Sie der Workaholic sind.
Das kann durchaus sein, ja. Es ist sicher so, dass man diese Bodenständigkeit, die verliert man nie und die ist immer da und auch diese Bereitwilligkeit, einfach Dinge zu machen und einfach fertig zu machen und einfach zu tun.
Ja, bodenständig, aber trotzdem wollten Sie ja unbedingt abheben. Sie haben nämlich schon im Meteorologiestudium haben sich beworben für eine österreichisch-sowjetische Weltallmission. Sie wollten Astronaut werden. Hier dürfen Sie jetzt erstmals erzählen, warum genau sind Sie gescheitert?
Herr Balzl, ich sehe, Sie sind sehr gut informiert. Und zwar ist die Mission, das war damals die Austromir-Mission, die damals vorbereitet wurde und wo Astronauten gesucht wurden. Und es gab eine öffentliche Ausschreibung, sich zu bewerben. Die Voraussetzungen waren damals schon, dass man ein abgeschlossenes Studium braucht und gewisse andere Voraussetzungen. Ich war noch im Studium und habe mich trotzdem beworben. Ich war eigentlich nicht qualifiziert, habe aber trotzdem, weil ich ganz einfach sagte zu mir selber, das ist eine einzigartige Möglichkeit. Ich schicke einfach ein Bewerbungsschreiben ein und sehe mal, was passiert. Ich habe natürlich dann die Antwort bekommen, Sie sind nicht qualifiziert, weil Sie eben noch im Studium sind und nicht graduiert, also noch keinen Abschluss haben und deshalb eine der Grundvoraussetzungen nicht erfüllen. Und wir wünschen Ihnen weiterhin viel Glück fürs Leben.
Gut, also Sie gehen eigentlich schon davon aus, Sie hätten es geschafft, hätten Sie diesen Abschluss gehabt?
Das kann ich nicht beurteilen und will ich auch nicht sagen. Ich weiß ganz genau, wie hart diese Auswahl ist, weil wir jetzt die Auswahl treffen für Astronauten. Wir haben ja gerade, wie Sie sicher wissen, im Jahr 2022 aus 22.500 Bewerbern 17 Astronauten ausgewählt, einen Schweizer davon. Und ich weiß ganz genau, wie herausfordernd das ist. Man braucht auch ein bisschen Glück natürlich. Also das wäre schwer vorherzusagen. Damals, also als der Astrokosmonaut ausgewählt wurde, waren natürlich weniger Bewerber, aber das Verfahren war damals auch schon sehr komplex.
Ich meine, Sie haben sich ja noch im Kalten Krieg beworben, oder? Ich glaube, die Mission ging 91 los, also Sie müssen sie noch in den Ende 80er Jahren beworben haben. Ich meine, heute ist Geopolitik wieder omnipräsent in Ihrem Geschäft. Manchmal fühlt es sich wieder ein bisschen wie Kalter Krieg an. Die Blöcke USA, China und Indien, Russland führen einen immer härteren Kampf. Sie haben persönlich kürzlich die Frage gestellt und Sie haben es vorher schon erwähnt, die entscheidende Frage für Europa ist eigentlich, will man im Weltall autonom sein? Will man sich autonom aufstellen? Wie lautet die Antwort?
Die Antwort lautet, und ich bin da sehr zuverlässig, dass das so kommen wird, dass Europa die Autonomie verstärken wird. Vollkommene Autonomie gibt es nicht. Das heißt, die Autonomie Europas wird sich verstärken. Und das wird in allen Bereichen stattfinden. Wir haben in gewissen Bereichen bereits eine sehr starke Autonomie. Mhm. Ich habe Erdbeobachtung Galileo erwähnt. In der Exploration, das heißt, Astronauten in den Weltraum zu bringen und dort Forschung zu betreiben, da sind wir noch nicht autonom.
Sie haben keine Kapsel. Sie sind eigentlich Touristen in den Kapseln der anderen, oder?
Ganz richtig. Wir sind Touristen oder wir sind Beifahrer, wo andere am Steuer sitzen. Und ich will, dass wir Piloten sind und nicht nur Beifahrer.
Das wird ganz viel Geld kosten, weil man müsste ja auch den Weltraumbahnhof im französischen Guyana, den müsste man ja auch ausbauen für viel Geld, oder? Wenn man da mithalten will.
Ja, das ist, also wenn man daran denkt oder denken würde, europäische Astronauten mit europäischen Mitteln in den Weltraum zu bringen, dann braucht man erstens die Rakete, die das natürlich möglich macht. Die Ariane 6 wird das sehr wahrscheinlich möglich machen können. Wir sind gerade dabei, eine Studie durchzuführen, um das zu bestätigen. Wir brauchen dann natürlich die Kapsel, wie Sie richtig gesagt haben, das Crew-Vehikel. Wir brauchen ein sogenanntes Launch-Abort-System, also ein System, sollte irgendein Unglück passieren beim Start oder nach dem Start, damit die Astronauten sicher wieder weggeschossen werden können und sicher irgendwo landen können. Dann braucht man natürlich eine Destination, also wo fliegen die Astronauten hin im Weltraum, eine Raumstation. Wir haben heute die internationale Raumstation, die wird ja in ein paar Jahren deorbitet werden. Und dann muss natürlich der Wiedereintritt der Astronauten gewährleistet werden und das ganze Crew Recovery, wie das genannt wird, also die Astronauten wieder aufzunehmen, entweder von der Landoberfläche oder von der Meeresoberfläche und dann natürlich gesamte Operation durchzuführen, die Wissenschaft, die das Ganze begleitet und so weiter. Also das heißt, es sind wirklich einige technologische Herausforderungen zu bewältigen. Ich bin mir ganz sicher, dass Europa das alles meistern kann. Es muss zum Teil entwickelt werden, aber wir haben die Kapazität, wir haben die Industrie, wir können das. Das ist eine Frage der eine politische Entscheidung, ob das gemacht werden soll oder nicht. Aber ich glaube, wenn man den Nutzen und die strategische Autonomie im Vergleich zum Einsatz, das heißt zur Finanzierung setzt, dann ist die Antwort, glaube ich, sicher eine, die in die Richtung gehen soll oder vielleicht wird, dass Europa mehr Autonomie braucht, auch in der Exploration und auch in der astronautischen Raumfahrt.
Gut, Sie sind noch sehr vorsichtig, also Sie rechnen sich schon mal aus, wie könnte das technisch funktionieren etc. Aber noch haben Sie ja das Geld nicht und noch ist die Entscheidung nicht gefallen. Ich meine, entscheidend wird natürlich sein, was die wichtigen Länder in der ESA sagen, vor allem voran natürlich Frankreich und Deutschland. Was mich mal Wunder nehmen würde, ich meine, zwischen Berlin und Paris hängt gerade der Haussegen total schief. Man baut kein gemeinsames Kampfflugzeug, der FCAS-Flieger wurde beerdigt. Gleichzeitig holen die Deutschen im Weltraumbusiness kräftig auf mit vielen eigenen Startups, die auch im Geschäft der Franzosen ein bisschen wildern. Und die Deutschen sind der größte Geldgeber der ESA. Wie blockiert diese Beziehungskrise zwischen den zwei, ja, ich würde sagen, zwei wichtigsten Mitgliedern ihrer Organisation, wie blockiert das die ESA selber?
Das blockiert die ESA eigentlich überhaupt nicht. Es gibt natürlich immer Bestrebungen von verschiedenen Ländern, gewisse Prioritäten durchzusetzen oder mit einzubringen. Und das ist normal. Das ist genauso, wie die ESA aufgebaut ist, dass wir die verschiedenen Interessen zusammenführen und daraus eine Rakete bauen, daraus Satelliten bauen und die wir dann wirklich in den Weltraum bringen. Wir machen das sehr erfolgreich seit 50 Jahren. Wir haben wirklich unheimlich tolle Infrastruktur aufgebaut. Und ich sehe das, Sie haben FCAS erwähnt, ich sehe die derzeitige das Scheitern dieser FCAS-Zusammenarbeit, die ja über Jahre hinweg eigentlich vorbereitet wurde, vielleicht auch als Möglichkeit, dass man sagt, okay, in FCAS hat es nicht funktioniert, aus ganz guten Gründen, die Sie alle sehr gut kennen, aber im Weltraum haben wir einen bestehenden Mechanismus, die ESA, wo Zusammenarbeit seit Jahrzehnten betrieben wird. Und vielleicht können wir den Weltraum verwenden, um, ich sage nicht einen Ersatz zu finden, aber die Kooperation zwischen Deutschland, Frankreich und anderen Ländern weiter auszubauen. Und ich sehe hier wirklich die Bereitschaft, auch in diesen beiden Ländern die ESA wirklich als Mechanismus zu verwenden, um hier Infrastruktur und auch mehr Autonomie aufzubauen.
Das haben Sie jetzt sehr schön gesagt, aber ich meine, logischerweise ist Paris not amused, dass Deutschland solche Ambitionen hat im Weltall. Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass in Ihren Gremiendiskussionen das nicht ab und zu spürbar ist, oder?
Das ist, ja, ich würde das nicht so, Sie sehen das, Sie formulieren das sehr negativ, so ist das nicht. Ja. Es hat lange Dekaden gegeben, wo eigentlich Frankreich sehr dominant war im Weltraum, gerade im Raketenbereich, durch das Ariane-Programm von Ariane 1 bis Ariane 6, das war sehr stark dominiert von Frankreich und Deutschland hat wirklich als sehr guter Partner immer mitfinanziert und das gemeinsam aufgebaut, hat sich aber andere Elemente aufgebaut, wo Deutschland in der Führung ist. Ich nehme Copernicus zum Beispiel, da ist Deutschland ganz stark investiert und auch industriell in einer Führungsposition. Das heißt, wenn gerade derzeit zum Beispiel in der Exploration Deutschland stärker wird, und das ist auch der Fall, das beobachten wir auch, dann ist das ein gutes Zeichen. Wir brauchen ein starkes Deutschland, wir brauchen ein starkes Frankreich, wir brauchen ein starkes Italien und andere Länder, auch eine starke Schweiz, um hier wirklich das gemeinsam aufzubauen. Die Kunst wird darin bestehen, und das ist unsere Aufgabe als ESA, wenn wir solche Programme definieren, dass wir immer auch sicherstellen können, dass die Länder sich daran beteiligen können, dass die Industriefähigkeit da ist, dass es attraktiv ist für die Länder, sich zu beteiligen. Sie wissen ja, wir haben ein System in der ESA, wo man optionale Programme auflegt. Das heißt, ein Land kann nichts hineinzahlen oder sehr viel hineinzahlen. Und das ist ja sehr merkwürdig, dass Länder sehr viel Geld hineingeben in unsere Programme. Ich habe vorhin erwähnt, dass wir 31% mehr bekommen haben. Warum bekommen wir so viel Geld? Weil unsere Programme attraktiv sind, weil die deutsche Industrie und die Schweizer Industrie eben sich beteiligen will an europäischen Programmen, daraus lernt, Kapazität aufbaut und diese auch weiter exportieren kann, für sich selber nutzen kann und für andere Zwecke.
Jetzt muss ich hier das System funktioniert sehr gut. Genau, aber den Werbespot muss ich jetzt kurz unterbrechen, weil und Ihnen eine persönliche Frage stellen. Ich meine, die ESA ist ein sehr kompliziertes Konstrukt, ist auch kein schnelles Konstrukt, oder? Es sind ganz viele Mitgliedstaaten, alle Interessen müssen unter einen Hut. Wie oft pro Monat verzweifeln Sie eigentlich an diesem schwerfälligen
Operat? Herr Balzli, das ist kein Werbespruch, was ich vorhin gesagt habe, das ist die Realität. Und ich will diese
schon wieder ein Werbespot.
Nein, ich will diese Realität auch noch weiterführen. Ich bin momentan dabei, die ESA umzubauen, schneller, agiler und dynamischer zu gestalten. Und
wir haben Weil sie verzweifelt sind.
Natürlich wollen wir schneller sein, natürlich wollen wir agiler sein. Und wir schauen uns natürlich die Situation in Amerika sehr genau an. Und wir sehen natürlich, was passiert. Sie haben vorhin SpaceX erwähnt und es gibt viele andere Firmen, die genauso schnell agieren. Natürlich sehen wir das. Und ich will, dass Europa genauso agil, dynamisch und schnell wird. Deshalb baue ich die ESA um, damit wir schneller Kontrakte rausgeben an die Industrie. Industrie, damit wir schnell Entscheidungen treffen können. Das ist ein schwerer Prozess, der sehr viel Energie benötigt, aber ich habe gerade...
Sie dürfen hier den Frust rauslassen, also wir sind hier unter uns.
Im Gegenteil, es ist nicht ein Frust. Ich sehe, dass hier wirklich in Europa eine Bereitschaft eingetreten ist, das zu erkennen und das ändern zu wollen. Wir hatten in der Schweiz, in Interlaken, einen Tag lang ein Meeting, ein Brainstorming mit all unseren Mitgliedsländern. Wie können wir die ESA strukturell beschleunigen, agiler und leichter machen? Und wir sind dabei, das durchzuführen, Schritt für Schritt. Das braucht natürlich gewisse Aktionen und gewisse Entscheidungen. Das wird gerade derzeit entwickelt und auch implementiert. Auch, und das will ich auch dazu sagen, wir hatten letztes Jahr 46 Starts von Satelliten. 46. 26 davon sind sogenannte New Space Missionen, weil wir als ESA für Länder, für Italien, für Griechenland, für Spanien und ähnliche Konstellationen aufbauen, die sogenannte New Space Konstellationen sind. Das heißt, kleinere Satelliten, die schnell gebaut werden. Ich nehme das Beispiel Italien. Wir haben innerhalb von 3 Jahren eine Konstellation oder sind dabei, die Konstellation aufzubauen, innerhalb von 3 Jahren den ersten Satelliten von 68 Satelliten gestartet, die sowohl Radar, optische Sensoren als auch das Bodensegment und das Service-Segment beinhalten. Das heißt, wir agieren als ESA wie ein Startup, wie eine New Space Company und können sehr schnell, sehr stark, sehr schnell agieren.
Herr Aschbacher, Sie sind ein perfekter Verkäufer. Ich komme noch mal zu dem Thema zurück. Ich meine, dass es mehr Geschwindigkeit braucht, da sind wir uns beide einig. Das zeigt ja auch ein bisschen die Geschichte von Ihrer Raketenentwicklung. Da gab es viele Verzögerungen etc. Jetzt hat man endlich diese Ariane 6. Man ist stolz darauf, ist zwar nicht wiederverwendbar, aber immerhin. Was mich wundern nehmen würde, wo ja sich Europa sichtlich bewegt hat, das hatten Sie teilweise schon angekündigt, letztes Jahr, man hat etwas Geld für Verteidigung und Sicherheit gesprochen. Aber es sind ja nur 5% Ihres Budgets. Im 4. Jahr des Ukraine-Krieges ist das erschreckend spät und erschreckend wenig, oder? Also das Mindset scheint doch noch nicht so richtig sich geändert zu haben.
Okay, Herr Balzli, ich gehe nochmal zurück auf Ihre vorhergehende Aussage, dass ich ein Verkäufer bin. Ich bin kein Verkäufer. Was ich vorhin geschildert habe, das sind Fakten. Das sind Fakten und wir basieren auf Fakten und wir liefern Fakten und Produkte und Erfolg für Europa. Und das will ich wirklich noch einmal unterstreichen. Zurück zur Verteidigung. Ja, natürlich ist die Verteidigung ein ganz wichtiges Element, aber vergessen Sie nicht, dass Verteidigung ja eine souveräne Kapazität der einzelnen Länder ist. In der Schweiz, in Deutschland, in Frankreich. Das heißt, die Länder haben die Möglichkeit, die Fähigkeit und auch die Verantwortung, Verteidigung national aufzubauen. Das ist die Vereinbarung zwischen der Europäischen Union und den einzelnen Ländern. Das hat nichts mit der ESA zu tun. Was wir jetzt versuchen ist, basierend auf diesen nationalen souveränen Kapazitäten, die aufgebaut werden in Deutschland, in der Schweiz, in Frankreich, dass wir hier die Interoperabilität herstellen, dass wir sicherstellen können, dass die Systeme untereinander zusammenarbeiten können und deshalb sich verstärken oder auch als Fallback zur Verfügung stehen, sollte ein System ausfallen. Das heißt, das ist unsere Aufgabe, die ich sehe auf europäischer Ebene, dass wir hier diese Kapazitäten, die sich aufbauen,
vernetzen,
verstärken und resilienter aufbauen, ganz richtig.
Aber trotzdem, Russland denkt schon laut über die atomare Bewaffnung des Weltraums nach. Dagegen wirkt ja so eine europäische Initiative, sag's mal, sehr klein. Um wieder mal ein Wort von Ihnen zu verwenden, es wird gekleckert statt geklotzt. Meinen Sie, da kommt noch mehr Budget in den nächsten Jahren?
Da muss mehr kommen, weil wir gerade im Verteidigungsbereich, und ich nehme hier nicht den Weltraum, sondern Verteidigung insgesamt, relativ klein sind. Ganz richtig, wir kleckern hier in allen Ländern und auch im Weltraum. Und ja, ganz richtig, Verteidigung und Weltraum für Verteidigung wird sicher in Zukunft anwachsen müssen.
Wann kommt denn die erste Laserkanone, die europäische Spionagesatelliten verteidigt?
Die wird sicher nicht von uns kommen, weil wir nicht im Angriff tätig sein werden.
Ich habe verteidigt gesagt.
Verteidigung ist richtig, ja. Aber das sind natürlich Entwicklungen oder Diskussionen, die noch geführt werden müssen.
Sie reden ja jetzt schon über die Einbindung der ESA in die NATO-Strukturen, oder?
Nein, nicht wirklich. Wir treffen uns natürlich mit den Kollegen der NATO und wir diskutieren, welche Kooperationen sinnvoll sind. Die NATO, wie Sie ja wissen, hat 32 Mitgliedsländer, 20 davon sind Mitgliedsländer der ESA. Und die NATO hat natürlich ein Interesse genau an dieser Interoperabilität, die ich vorhin angesprochen habe, dass unsere europäischen Systeme, zumindest der Mitgliedsländer der ESA, die in unserem Kreis sind, in unserem ESA-Club sind, dass die untereinander kohärent die Kapazität anbieten können.
Das heißt, es wird eine Kooperation absehbarer Zeit mit der NATO geben, zwischen ESA und NATO?
Ja, das ist nicht so simpel. Das muss natürlich politisch aufgebaut werden. Wir führen natürlich technische Diskussionen. Ob das zu einer politischen Kooperation führt, das sei noch dahingestellt.
Und welche Rolle spielt eigentlich das Mitglied Schweiz in diesem Verteidigungssicherheitsbereich?
Die Schweiz ist ein volles Mitgliedsland der ESA, das heißt in unseren Programmen überall beteiligt oder kann sich überall beteiligen, wo die Schweiz Kapazität einbringen will. Wie Sie wissen, sind unsere Programme ja optional gezeichnet, das heißt die Schweiz kann sich beteiligen an Programmen und die Schweiz beteiligt sich zum Beispiel am ERS-Programm.
Aber ich meine, wenn man mit der NATO redet, dann ist es ja bei der Schweiz dann gleich so eine Neutralitätsthematik, oder?
Ja, das ist nicht so, dass wir wie gesagt, das ist nicht eine Diskussion, wo ich die Länder vertrete. Wir sprechen hier auf technischer Ebene, welche Aktivitäten können wir durchführen im Interesse Europas, im Interesse der ESA, die vielleicht auch hilfreich sind im anderen Kontext, zum Beispiel im Kontext der NATO.
Womit wir bei der letzten Frage wären. Welchen Traum wollen Sie in Ihrem Leben unbedingt noch verwirklichen, Herr Aschbacher?
Oh, ich habe sehr viele Träume. Als Kind habe ich geträumt, einen Europäer auf den Mond zu schicken. Und davon träume ich immer noch.
Sie wollten ja eigentlich einen Deutschen schicken, aber das hat irgendwie nicht geklappt. Jetzt wurde der nächste Astronaut ist ein Italiener, glaube ich, oder?
Nein, ich muss das gleich klarstellen.
Das müssen Sie korrigieren.
Genau, ich muss das korrigieren. Der nächste Astronaut, der auf Artemis 3 fliegt, ist ein Italiener. Die Artemis 3-Mission der NASA wird um die Erde sein, um das Andocken des Landemoduls an die Orion-Kapsel zu testen. Die NASA hat hier einen Testpiloten gesucht und ich habe einen Testpiloten in meinem Astronautenkorps, den Luca Barmitano.
Ich habe ja gedacht, dass Sie mir auf die letzte Frage antworten, dass Sie als Weltraumtourist in einer Kapsel von Richard Branson oder Jeff Bezos Ihre abgebrochene Astronautenkarriere noch nachholen wollen. Das wollen Sie nicht?
Das ist nicht meine Priorität. Ich will wirklich schauen, dass Europa vorankommt. Ich arbeite für Europa und das ist genau das, was ich mache. Das will ich wirklich erreichen.
Aber will man nicht, wenn man sich den ganzen Tag mit Space beschäftigt, auch irgendwann mal im Space sein?
Ja, ich habe mittlerweile ein Alter, glaube ich, wo man nicht mehr beginnt, Astronautentrainings durchzuführen und so weiter. Ich bin voll engagiert in dem, was ich mache. Und es ist momentan nicht auf meinem Kalender eines der Aktivitäten, das ich angehen würde.
Okay, Sie bleiben am Boden. Herr Aschbacher, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
Herzlichen Dank, Herr Balzli.
Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleibe ich für eine positive Bewertung ewig verbunden. Als Anreiz schenke ich Ihnen einen Rabatt von 30% auf ein Abo der NZZ am Sonntag. Das Angebot finden Sie unter go.nzz.ch/podcast für alle, die weiterdenken und besser leben wollen. Das war die letzte Folge von NZZ Weekend vor der Sommerpause. Wir hören uns wieder Anfang August am 7.8.